In dieser Interviewfolge erfährst du, was hinter Branding steckt und warum dein Branding so viel mehr ist als nur dein Logo und deine Farbe. Hallo zu Your Personality, von unsichtbar zur nachgefragten Persönlichkeit. Dein Podcast rund um Personal Branding, Positionierung und Persönlichkeitsentwicklung mit Thomas Sommer. Und jetzt lass uns loslegen. Heute sitze ich nicht allein vom Mikrofon, sondern mir gegenüber, wenn auch nur virtuell, sitzt Stefanie Schafzahl, Branding-Expertin und Designerin. Hallo, freut mich, dass du dabei bist.
Ja, hallo.
Auf das heutige Gespräch mit dir freue ich mich gleich doppelt. Auf der einen Seite, weil das Thema Branding bzw. Personal Branding bei uns beiden im Vordergrund steht und weil auch, ja, ich sag mal, durch mein Vorleben werde ich sicherlich den einen oder anderen Backflash im Gespräch bekommen. In meinem Vorleben, wobei Vorleben klingt irgendwie komisch. Ja, ich war über 12 Jahre lang Grafiker, habe mir das aber eigentlich selber beigebracht nach der Druck- und Medientechnik. Ich komme aus der Druck- und Medienbranche ursprünglich. Und du bist ja top ausgebildet, kommst aus einem der Grafikerschmieden Österreichs, der Top-Grafikerschmieden Österreichs. Ja, erzähl mal was von dir, was sind so deine Schwerpunkte?
Ja, hallo, mein Name ist, wie bereits erwähnt, Stefanie Schafzahl und ich bin selbstständige Grafikdesignerin beziehungsweise eigentlich Branddesignerin und Markenstrategin und mein Unternehmen heißt Collis Design. Ich bin eben ausgebildete Grafik- und Kommunikationsdesignerin und mein Schwerpunkt liegt mittlerweile von diesem sehr breiten Grafik, sage ich jetzt mal, wirklich auf Branddesign und eben Markenstrategie. Und zusätzlich mache ich auch sehr gern Verpackungsdesign, aber das ist jetzt kein Bereich, auf den ich mich jetzt noch weiter spezialisiert habe.
Also weniger Editorial Design, also Zeitschriftendesignen oder Webdesign, sondern wirklich ganz stark auf Logo und Branddesign.
Genau, also eben Webseiten, das war das Einzige von meiner breiten Aufstellung, das ich absolut nie angeboten habe, weil es mich einfach zum einen nicht so interessiert. Zweitens ist das nicht meine Stärke. Ich finde, das sollten andere Leute machen, die es einfach besser können. Aber bin dann wirklich auf den Fokus mit eben Corporate Design oder Brand Design. Das ist im Endeffekt das Gleiche, eben je nachdem, ob man sich eben als Firma oder als Marke sieht.
Du bindest ja auch selbst Bücher.
Ja, fast, teilweise. Also mir ist eben der Ausgleich zur Computerarbeit sehr wichtig. Also eben meine normale Arbeit ist zu 99% direkt am Computer, ist zwar super schön, aber ich brauche einfach auch den Ausgleich mit den Händen und ich liebe da eben wirklich das analoge Arbeiten, das Arbeiten mit Papier. Bücher binde ich aber, auch sehr wichtig zu sagen, nicht auf Auftrag. Das sind reine Gegenstände für mich selbst oder als Geschenk für die Familie, für Freunde, auch für Kunden hin und wieder. Also wer bei mir Kunde ist, der kommt auch immer in Genuss von einem Weihnachtsgeschenk und dann kann es schon mal sein, dass man auch ein kleines Büchchen bekommt. Zusätzlich biete ich auch gelegentlich Workshops für Bücher an, also wirklich zum Buchbinden und habe auch Online-Kurse, wo Leute, die interessiert sind, einfach für sich selbst lernen, wie sie Bücher binden können mit relativ einfachen Materialien, niedriger Hemmschwelle, ganz einfach zu Hause.
Also auf der einen Seite alte Handwerkskunst wiederbeleben und auf der anderen Seite einfach so ein bisschen ja, körperlicher Ausgleich, Fingerfertigkeit, andere tun basteln, du tust Bücher binden.
Genau, ich bin eben eigentlich ein sehr haptischer Mensch. Ich liebe es, über richtig gutes Papier zu streichen, vielleicht mit einer Prägung drauf. Also Letterpress finde ich einfach die beste, schönste Methode, wie man drucken kann, gerade für Visitenkarten. Das wirkt nicht nur hochwertig, das ist auch wirklich Qualität, die dahinter steckt und ist einfach top.
Genau, das war es eben, wo sozusagen sofort aufmerksam worden bin, wie du mal Reel oder Foto gezeigt hast von so einer uralt Letterpress-Druckmaschine und ich habe sofort erkannt, der Heidelberger Tiegel. Yes. Das war eine der ersten Druckmaschinen, auf der in der grafischen eben Druck- und Medientechnik das Handwerk gelernt habe und die alte Technik ist einfach faszinierend. Es zischt, es pfeift, es, ja. Kommen wir zum Thema, bevor wir uns da jetzt noch mehr über alte Maschinen und Handwerkskunst unterhalten, weil das natürlich auch spannend ist. Dein Thema Branding. Jetzt ist Branding ein großes Wort, wie so vieles im Marketing auch schon hart an der Grenze zum Buzzword. Jeder benutzt das Wort Branding auf Social Media, Websites, überall mal liest man Branding. Viele schreiben oder bezeichnen sich mit Branding oder Personal Branding, aber nicht alle haben wirklich eine Ahnung davon, was wirklich alles dazugehört, leider. Was ist Branding wirklich und woher kommt das?
Das Spannende ist, das Branding kommt ja ursprünglich aus dem Bereich, dass die Bauern früher ihre Tiere markiert haben mit Brandzeichen, also ihnen quasi ein Branding verpasst haben, damit sie, ja, es ist ein bisschen schmerzhaft, aber es hat dazu gedient, dass man die Tiere von den Tieren von anderen Bauern unterscheiden hat können. Vielleicht ist auch mal ein Tier ausgebüxt und dann war die Frage, okay, wem gehört das Tier jetzt da? Und wenn man es halt vorher schon markiert hat, eben mit einem Branding, dann war das einfach klar, man hat es wiedererkennen können, man hat es zuordnen können und es war klar, wem es gehört. Und zusätzlich gibt es das auch bei Rassepferde, die haben ja auch eigene Brandzeichen. Also das gibt es auch unterschiedliche Brandzeichen. Die Rassebrände, die werden auf der rechten Hinterhand, also so bezeichnet man quasi den rechten Oberschenkel, linken Oberschenkel, da wird einfach ein Zeichen eingebrannt, zum Beispiel eben die Haflinger oder die Hannoveraner, die haben dieses H, wo links und rechts ein Pferdekopf ist, ein bisschen gedrehtes, gebogenes H, könnte man sagen. Es gibt auch die Nummernbrände, die sind in der Sattellage, oder auch die Gestützbrände, die sind auf der rechten Hinterhand, also auf dem rechten hinteren Bein quasi. Also auch da ist wieder, es geht um Wiedererkennung und eben Zugehörigkeit.
Und quasi hat sozusagen das Pferd die eigene Marke ja schon draufgebrannt, genau. Dann in dem Sinn.
Ich bin ein reinrassiger Haflinger und bin kein Mischmasch, sondern genau.
Das heißt, wir haben Branding zur Kennzeichnung von Marken und Personal Branding. Ich sage immer, Branding ist für Getränkedosen und Autos, Personal Branding für Personen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass man Personen dabei zu einer künstlichen Marke machen oder noch schlimmer eben so ein Brandzeichen aufgedrückt bekommen. Wie siehst du das?
Komplett gleich wie du. Also für mich ist eine Marke eine Firma, die eine Persönlichkeit hat. Und dahinter stehen aber mehrere Personen, also im Normalfall. Bei einer Personal Brand, also einer Personenmarke, geht es halt darum, dass eine Person wirklich zur Marke wird. Und da ist halt extrem wichtig, dass man auch authentisch ist, weil sonst verliert man total schnell das Vertrauen. Also die Person, die der Marke dann plötzlich als diese Personenmarke gegenüber ist, wenn die dann draufkommt, die Person ist komplett anders, als sie sich zeigt, dann wirkt es unauthentisch und dann ist das Vertrauen einfach total schnell weg und das wollen wir ja absolut nicht. Es geht aber auch darum, dass man jetzt versteht, es ist nicht alles, also man muss jetzt nicht alles von sich preisgeben. Also eben, es gibt ja dieses immer öfters erwähnte, privat ist nicht persönlich, persönlich ist nicht privat. Also das heißt, ich kann persönliche Einblicke von mir geben, das heißt nicht, dass ich mein Privatleben komplett der Öffentlichkeit preisgebe. Aber man muss halt auch überlegen, okay, was zeigt man, was ist, was dient dem Aufbau der Marke, was ist authentisch und was hilft auch, dass Personen sich mit mir besser identifizieren können. Und ja, vielleicht auch irgendwie, die Person ist mir sympathisch, die finde ich voll gut und ja, in dem Fall, das ist einfach so ein bisschen zu verstehen. Man soll da keine Rolle spielen, das ist auch voll schlecht, eine Rolle zu spielen, man muss wirklich man selbst sein.
Genau, ja, und genau so sehe ich es ja auch im Personal Branding Bereich, dass man sagt, okay, Persönliches und Privates ganz klar trennen, wobei die Grenze da ja oft fließend ist. Was du jetzt als persönlich oder privat siehst, ist bei mir vielleicht ganz anders. Wie ist das jetzt im, Unternehmenskontext? Als Marke ist da Persönlichkeit ein Thema?
Finde ich, kommt aufs Unternehmen drauf an. Also wenn es eine richtig große Firma ist, wenn wir jetzt da von Nike zum Beispiel hergehen, dann weiß keiner, wie die Geschäftsführer dahinter sind oder wie die Mitarbeitenden sind. Da geht es wirklich um diese Marke, die eine Persona eigentlich wird, eine Persönlichkeit darstellt. Bei einer sehr kleinen Firma finde ich schon, dass das auch ein bisschen mit reinschwingen sollte. Eben, man soll authentisch sein. Es hilft halt nichts, wenn man komplett was Falsches vermittelt. Natürlich, man muss ja schon achten, okay, was ist meine Positionierung, was ist mein Angebot, wen möchte ich erreichen? Aber es sollte einfach zusammenpassen. Es muss eben authentisch sein.
Also, dass auch sozusagen die Personen im Hintergrund, die Geschäftsführung, die Mitarbeiter, die Marke, die Werte, die Eigenschaften leben. Der Marke auch leben. Genau, ja.
Genau, ganz, ganz wichtig.
Jetzt haben wir ja mit Steve Jobs und Apple eine ganz starke Marke gehabt, eine Personenmarke und Unternehmensmarke, die sich ja gegenseitig extrem stark auch beeinflusst haben. Ist es jetzt umzulegen auf die Kleine, dass man sagt, okay, ich mache eine Personenmarke und nebenbei habe ich ein Firmenlogo? Oder sagst du entweder oder? Vor allem als kleiner Selbstständiger oder kleines Unternehmen?
Ich glaube, es hängt damit zusammen, wie man sich wohlfühlt. Wenn man sagt von vornherein, ich möchte als Person gar nicht so im Vordergrund stehen, dann kann man ja sagen, okay, auch wenn ich jetzt nur eine Person bin, ein EPU, ein Ein-Personen-Unternehmen, mache jetzt wirklich eine Marke aus meiner Firma. Aber es kann natürlich auch sein, wenn ich sage, okay, ja, ich vermische das ein bisschen. Es ist, finde ich, auch nicht notwendig, jetzt ganz klar abzugrenzen, ist es jetzt eine Marke oder ist es eine Personal Brand? Ich bin ein EPU. Meine Marke, meine Firma heißt Corliss Design. Aber natürlich lebt Corliss Design von meiner Persönlichkeit, weil eben ich die einzige Person dahinter bin. Und genauso deswegen kann ich jetzt gar nicht so sagen, bin ich jetzt eine Personal Brand, bin ich eine normale Brand. Vielleicht hängt auch ein bisschen damit zusammen, wo möchte ich hin? Möchte ich in Zukunft wirklich eine große Firma aufbauen mit vielen Angestellten? Dann ist es eine Marke.
Jetzt wird das Branding ja oft nur mit Logo und Design gleichgesetzt und Personal Branding viel zu oft auf die eigenen Farben, die eigenen Schriften reduziert. Dabei ist Branding ja so viel mehr. Was gehört für dich noch alles dazu?
Ganz wichtig zu verstehen, ein Logo alleine ist keine Brand. Das geht auch gar nicht. Weil wenn man Branding jetzt zum Beispiel bei dict.cc eingibt, bei dem Wörterbuch, dann kommen so Sachen raus wie Markenaufbau, Markenbildung, Entwicklung von Marken und eben auch Brandmarken, also wirklich das Einbrennen beim Tier oder eben Markierung. Das heißt, natürlich spielt das eine wirklich große Rolle, weil es einfach sichtbar ist. Aber eben auch dazu gehört viel mehr als nur jetzt ein Logo. Also es ist einfach alles, was von der Firma sichtbar ist, gehört zu diesem Corporate Design oder Brand Design. Das heißt auch Visitenkarten, der Webauftritt, Social Media Auftritt, keine Ahnung, alles mögliche, Roll-Ups, Flaggen, das alles gehört dazu. Und wenn ich jetzt nur denke, okay, ich habe jetzt ein Logo oder ich habe jetzt, auch wenn ich jetzt ein Corporate Design habe, da habe ich noch keine Marke, weil da fehlt dir komplett die Persönlichkeit dahinter. Deswegen ist auch so wichtig, wenn man jetzt ein Brand Design machen möchte, ganz bewusst sage ich jetzt Brand Design, kein Corporate Design, ist es wichtig, zuerst eine Markenstrategie zu haben und darauf dann das Brand Design wirklich passieren zu lassen, weil sonst weiß man ja gar nicht, okay, was soll denn überhaupt kommuniziert werden? Also vielleicht kennen auch manche Leute den Begriff oder die Aussage von Paul Watzlawick. Das war ja ein Kommunikationswissenschaftler, wenn genau, ich es ja richtig in Erinnerung habe. Man kann nicht kommunizieren. Und auch beim Design ist das komplett das Gleiche. Design wird immer was kommunizieren.
Selbstgestricktes, unprofessionelles Design sagt genau. Ja auch schon sehr viel aus. Ja.
Sagt zum Beispiel auch so, könnte aussagen, ja, es wird hier nicht darauf geachtet, dass ein professioneller Außenauftritt stattfindet. Wenn man es auch vielleicht nicht so beabsichtigt, aber das muss man sich im Hinterkopf halten. Warum schaut zum Beispiel, ich sage jetzt bewusst, warum schaut Kick aus wie Kick und nicht wie Dolce & Gabbana? Weil das Design was aussagt.
Genau, und sagt ja auch aus, wie ist das Produkt günstig, hochwertig oder auch welche Werte stehen hinter einer Marke. Sagt das Design ja auch sehr oft aus oder sagt Design grundsätzlich aus.
Eben, das ist so wichtig, dass man sich auch vor dem Design wirklich Gedanken macht über gewisse Bereiche, damit dann das Design auch wirklich das kommunizieren kann. Weil wenn ich mir vorher keine Gedanken mache, dann kommuniziere ich vielleicht ganz andere Dinge als die, die ich eigentlich kommunizieren möchte. Was natürlich im blödesten Fall wirklich kontraproduktiv ist. Wenn man sich vorher die Gedanken macht, dann weiß man, okay, das Ergebnis sagt das Richtige aus, das kommuniziert das Richtige und man hat dann wirklich auch eine Investition ins eigene Business und nicht nur eine reine Ausgabe.
Also, wie gesagt, eben Gedanken machen darüber, was will ich aussagen, wie sollen mich andere wahrnehmen, mich als Person, mich als Unternehmen, wie sollen sie mich sehen, welche Eigenschaften sollen sie mir zuschreiben, welches Image und auch, welche Werte lebe ich und lebt die Marke?
Genau, und ganz wichtig ist auch zu verstehen, Design ist nur ein Tool von vielen. Also am besten ist, je mehr Sinne man anspricht, desto besser. Design ist eben der visuelle Teil. Aber natürlich, je nachdem, was ich habe, welche Marke ich aufbauen möchte, kann man zum Beispiel Gerüche nutzen. Man kann auch Sounds nutzen. Man kann auch, je nachdem, zum Beispiel habe ich jetzt eine Firma, die physische Produkte hat, dann auch die Oberflächen der Produkte. Das sind alles so Sachen, die kann ich da eben mit reinspielen lassen, die eben dieses Gesamtpaket eben kommunizieren können.
Ja, da laufst du ja bei mir offene Türen sozusagen ein. Multisensorisches Marketing, da habe ich Abschlussarbeit drüber geschrieben, Druckveredelung. Also das Thema ist riesengroß und unglaublich. Also ich liebe es. Und man kann mit den verschiedenen Sinnen ja so viel machen, also ohne nicht nur mit visuell, man sieht ein Logo, sondern auch, okay, wie fühlt sich das Logo an oder wie fühlt sich eine Marke an, wie hört sich eine Marke an? Und im schlimmsten Fall weiß jetzt nicht die Marke, ich möchte sie auch nicht bewusst sagen, wenn ich sie wissen würde. Wenn man auf der Einkaufsstraße da hingeht und plötzlich kommt so die Geruchswolke daher, weiß man sofort, okay, diese Bekleidungsmarke und ja. Also man kann es auch übertreiben, oder man muss sehr vorsichtig sein damit, wenn man mit den Sinnen spielt.
Ja, aber eben, es ist interessant, weil zum Beispiel, was vielen Leuten gar nicht bewusst ist, es gibt zum Beispiel ja auch Sounddesign, was wirklich benutzt wird, um sich Gedanken zu machen, wie kann man das kommunizieren. Also eigentlich, es gibt das zum Beispiel bei den Autos. Es gibt wirklich Leute, die machen sich Gedanken darüber, wie hört sich das an, wenn man die Autotür schließt. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, man hat einen Porsche und dann hört sich das beim Zuschlagen der Autotür an, wie wenn man Blechtür zuschlagen würde.
Klingt natürlich alles andere als hochwertig.
Ja, es klingt furchtbar, das geht einfach gar nicht. Deswegen ist es super wichtig, eben wie klingen gewisse Dinge.
Sozusagen das Soundbranding viel weiter als gedacht. Ja, genau. Im ersten Moment war für mich sofort da, wie du das angesprochen hast, Soundjingle, wieder, also die Erkennungsmelodien, was man ja von den verschiedensten Marken auch kennt, Radiowerbung, sofort die Verknüpfung zu Marke XY gegeben.
Genau, total. Egal, ob das jetzt der Handyton ist oder in der Fernsehwerbung, man hat da irgendwie das Unterbewusste ganz stark dann im Hinterkopf, das ist dieses, das ist jenes.
Das ist jenes. Also gehört zum guten Branding viel mehr dazu, auf allen Ebenen, das sieht man jetzt auf allen Sinnesebenen, aber auch auf allen Persönlichkeitsebenen. Und die eigene Lieblingsschrift, die eigene Lieblingsfarbe zu nehmen, ist somit quasi No-Go oder es reicht nicht aus.
Genau, natürlich wichtig ist schon, man muss sich damit wohlfühlen, wenn man merkt, okay, ja, die Farbe passt vielleicht gut für die Zielgruppe, aber ich fühle mich damit so unwohl, dann wird das genauso wieder dieses Ding sein, okay, gerade als Personal Brand, da ist es noch viel wichtiger. Wenn ich jetzt eine Firmenmarke bin, dann ist es wieder, finde ich, unrelevant, weil dann könnte jeder eine eigene Meinung dazu haben. Aber es geht ja hier um dieses wieder, welche Emotionen, welche Assoziationen will ich eigentlich erwecken bei der Zielgruppe. Aber bei der Personal Brand ist natürlich schon wichtig, dass man das Gefühl hat, okay, die Schrift, die passt auch wirklich zur Person, die Farbe passt auch wirklich zu der Person.
Ja, da kann ich ein Lied davon singen. Für mich war Gelb-Orange meine Farbe, eben nicht nur, weil es meine Lieblingsfarbe ist, sondern weil es auch sehr stark Kreativität und Innovation ausdrückt. Mich andere aber dann anders wahrgenommen haben, beziehungsweise andere Assoziationen zu dieser Farbe gehabt haben. Die Farbe ist wunderschön, dein Design ist wunderschön, aber irgendwie, jetzt wo ich dich besser kenne, nehme ich dich ganz anders wahr, nicht so impulsiv und energiereich, wie es die Farbe ausdrücken würde, sondern eher nachdenklich, ruhig, nachfragend, strukturiert und überlegt. Und da war es dann bei mir, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme meine Sekundärfarbe Blau als Hauptfarbe jetzt, dass ich sozusagen umgebrandet habe, um eben auch in der Außenwirkung genau das auszusagen, wer ich als Person bin.
Genau, eben da ist super wichtig, dass das wirklich ein stimmiges Bild da gibt.
Du hast ja selbst ein Branding oder Personal Branding Element, das auch deine Hauptfarbe widerspiegelt.
Ja, bei mir ist das Element Wasser sehr wichtig eigentlich. Das hat mit dem Firmennamen zu tun, das hat mit meiner Persönlichkeit zu tun. In mir schlummert eben neben der kreativen Seele auch ein großer Entdeckergeist, der am liebsten die 7 Weltmeere übersegeln würde, auch wenn ich nur den Segelschein habe für den See. Aber trotzdem einfach gerne draußen ist, gerne unterwegs ist, wirklich Neues kennenlernen möchte. Deswegen war es eigentlich ganz cool für mich, eben mit meinem Firmennamen, auch da der Hintergrund, Corliss Design kommt von Corliss Blackbeard, das ist mein Piratenname. Es ist immer sehr interessant, wie die Leute dann reagieren, wenn sie fragen, ja, woher ist der Name? Das hat sich eben dadurch ergeben, ich habe eine wahnsinnige Leidenschaft fürs Meer immer schon gehabt, also ich wollte als Kind auch zum Beispiel mal Meeresbiologin werden und bin dadurch einfach, eben weil ich eine Personal Brand bin, eher war mir das dann eigentlich schon auch wichtig, dass diese Farbe, die begleitet mich auch das ganze Leben lang, eben diese Hauptfarbe ist eben dieses Blaugrün oder Petrol, wie es manche nennen. Und ich kann mich erinnern, zum Beispiel mein erster Schal, ich habe mir ein paar Schals gekauft irgendwann mal, nachdem ich einen bestimmten Film geschaut habe. Und dieser Schal, den habe ich mir, glaube ich, mit 17 gekauft. Der ist genau dieser Schal, den ich immer bei meinen Events und ja eben auch beim Vortrag und so weiter getragen habe, eben dieses Blaugrün. Die Farbe ist wirklich, ich würde mal sagen, nach Schwarz 100% meine Lieblingsfarbe. Aber die Farbe habe ich nicht nur gewählt, weil sie meine Lieblingsfarbe ist, sondern auch eben, ich habe diese große Leidenschaft fürs Reisen, fürs Meer, da passt die Farbe wieder. Auch für Norwegen, auch da passt die Farbe wieder, weil für mich ist die Farbe so ein bisschen wie bei, also auf den Lofoten, das ist die Inselgruppe in Norwegen, da war ich ein paar Mal, das ist meine absoluten Lieblingsgegenden auf der ganzen Welt. Und ich habe dort meine Farben, meine Branding-Farben in einem Blickfeld gesehen. Das Sandfarbene auf dem Strand, das dunkle Blaugrün im tiefen Meer und dieses helle Türkis am seichten Meer. Und ich war so geflasht, dass ich gedacht habe, Wahnsinn, ich sehe das direkt vor mir und es fühlt sich so nach mir an. Ich fühle mich gerade so zu Hause. Und natürlich war auch die Überlegung, okay, passen die Farben auch zu dem, was ich ausdrucken möchte, was meine Werte sind, welche Menschen ich anziehen möchte. Und auch da, das Blau-Grün, das ist ja so eine Mischung eben aus Blau und Grün. Das heißt, es nimmt auch beide, farbpsychologisch gesehen, beide Werte zusammen. Es vermittelt eben sowohl Ruhe. Ich bin eben auch eher ein ruhigerer Typ. Ich bin zwar auch ein bisschen impulsiv und manchmal ein bisschen verrückt, aber generell jetzt nicht diese ultra bubbelige Person. Und ich mag es auch gern, mit Leuten zu arbeiten und mich mit denen zu unterhalten, wo ich auch tiefgründige Konversationen haben kann und jetzt nicht nur quasi diese shallow Smalltalk, weil der zipft mich ehrlich gesagt ziemlich an. Aber auch Wachstum, was vom Grünen zugeschrieben wird. Ich finde nämlich, dass Design ein unglaublicher Wachstumsschub auch für Design, für ein Unternehmen sein kann. Und man verbindet damit auch geistige Klarheit, Kreativität, Selbstbeobachtung und Ausgeglichenheit. Und all diese Sachen sind mir sehr wichtig. Eben mit Markenstrategie geht es ja darum, Klarheit zu finden, dass man auch irgendwie eine Richtung vorgeben kann, dass man sich selbst auch reflektiert. Natürlich, Design ist ein sehr kreativer Bereich, da ist die Kreativität wieder voll wichtig. Und ja, also ich finde, das beschreibt auch meine Persönlichkeit sehr gut und deswegen war das ganz einfach eine stimmige Wahl.
Wow. Also wirklich das, was wir jetzt im, sozusagen vorhinein in der Theorie behandelt haben oder besprochen haben, jetzt wirklich mit einem perfekten Praxisbeispiel untermauert. Und du hast dieses Element jetzt erst, wie du gesagt hast, den Schal, zuerst eher zufällig und jetzt setzt du ihn eigentlich ja ganz bewusst ein.
Ganz bewusst, ja. Also ich renne auch wirklich, ich schaue, dass ich jedes Mal bei Events die Farben nutze. Wenn ich gerade, wenn ich im Business-Kontext unterwegs bin, immer irgendwas Blaugrünes anzuziehen. Also das kann man natürlich einsetzen, muss man absolut nicht. Aber ich finde, das ist einfach ein super Tool, weil Farben einfach so stark sind, also mit der Assoziation. Und wie ich dir auch generell beim Workshop damals auch gesagt habe, irgendwann werdet ihr die Farbe Blaugrün Petrol mit mir assoziieren, weil ich ziehe das so konsequent durch und in 2-3 Jahren werden viele Menschen wirklich automatisch dran denken. Und es passiert mir auch immer wieder schon, dass Leute sagen, hey, du hast deine Brandingfarben an oder hey, schau mal, das ist voll deine Brandingfarbe. Ich glaube, das wird dir auch gefallen. Das passiert mir ständig.
So soll es ja eigentlich sein, so wie man bei gewissen Farbkombinationen, ich sag mal, gelb, blau, sofort weiß, okay, wären wir wieder im Norden oben beim Möbelgeschäft. Funktioniert auch, ich sag mal, bei uns Kleinen, als Solo-Selbstständige, als Personenmarken, dass man mit genug Überlegungen und aber auch, dass man dranbleibt und Durchhaltevermögen auch mit einer Farbe in Verbindung gebracht werden kann. Und so, dass die Leute sagen, okay, wenn ich die Farbe sehe, denke ich sofort an die Stefanie und ans Design.
Genau.
Jetzt hast du ja gesagt, dass Farben zu einem selbst passen sollen. Und natürlich auch die Zielgruppe ansprechen sollen. Wie ist das jetzt als Personenmarke? Okay, da brauche ich Farben, da brauche ich Schriften, die für mich stehen. Aber brauche ich als Personenmarke überhaupt ein Logo?
Ich finde, das hängt davon ab, was man machen möchte. Das ist auch wichtig zu wissen, was ist die eigene Intention dahinter. wenn man einen professionellen Eindruck erwecken will, dann ist ein Logo einfach ein Muss. Wenn man selbstständig ist, wenn man auch als Experte wahrgenommen werden will und eben nicht als Generalist, also quasi Mädchen für alles, dann ist es wieder wichtig, schon auch einen professionellen Außenauftritt zu haben. Und dazu gehört natürlich auch ein Logo, Farben, Schriften, Visitenkarten und eben das komplette Branddesign.
Wobei mit Logo ja jetzt nicht nur ein Markenlogo an sich gemeint ist, wie wir es aus der Werbung kennen, wie wir es von großen Marken kennen, sondern einfach eine Marke mit dem eigenen Namen ja auch möglich ist oder sinnvoll ist.
Kann man ja genauso machen. Also eben der Inhalt des Logos ist ja frei wählbar. Wichtig ist eben auch, dass man da was findet, was passt. Bei mir ist zum Beispiel deswegen der Grund, warum ich nicht als Stephanie Design oder Stephanie Schafte Design rausgegangen bin, weil mein Name lang ist, fehleranfällig, für nicht deutschsprachige unmöglich sich zu merken, geschweige denn richtig zu schreiben. Das heißt, ich werde da eine riesige Büchse der Pandora an potenziellen Fehlerquellen eröffnet, allein schon, wenn die Leute auf meine Webseite kommen sollen. Und deswegen war klar, gerade auch, weil ich internationale Kunden anziehen möchte, dass mein Name als Marke ungeeignet ist. Lustigerweise ist Callless Design, ist ja eigentlich Englisch, aber ich habe es auch vorher getestet, das ist kurz, es ist knackig, man kann es sich leicht merken. Und auch Leute, die nicht gut Deutsch, die nicht gut Englisch können, sprechen es eigentlich zu 90% oder sogar 99% richtig aus. Intuitiv. Und dann funktioniert es.
Genau, also wieder eine langfristige Entscheidung, also dass man auch in die Zukunft denkt, wo soll es hingehen, aber auch, wie will ich es verknüpfen. Bei mir zum Beispiel war ganz klar der Standpunkt, ich möchte als Experte auftreten, ich möchte mit meinem Namen auftreten, es soll auch immer ich im Vordergrund stehen. Und darum war es dann bei mir ganz klar, okay, ich habe zwar früher gehabt schlaues Marketing dabei, aber für mich ist jetzt Thomas Sommer mein Name, mit dem stehe ich im Vordergrund.
Und man kann sich den Namen auch leicht merken.
Ja, das ist bei der Domainsuche schwer, da gibt es schon so viele Sommer-Thomas.
Ja, das ist dann die andere Sache.
Das ist natürlich ein anderes Problem, ja. Jetzt gibt's mit Canva ein wirklich extrem einfach zu bedienendes Grafiktool mit zahlreichen Logo-Varianten oder Logo-Vorlagen. Braucht's da noch einen professionellen Grafiker, der ein individuelles und mitunter auch recht teures Design und Logo erstellt? Oder hat man gesagt, okay, passt, ich habe meine Farben, ich habe das Logo aus Canva raus und fertig.
Ich finde, das ist ganz ehrlich gesagt abhängig davon, was man wieder möchte. Also wenn man zum Beispiel jetzt sagt, man ist jetzt nebenberuflich selbstständig, man hat nicht vor, ein Business aufzubauen, von dem man langfristig leben kann, dann kann man das durchaus mit einer Logo-Vorlage machen. Und ich sage aber in dem Fall auch bewusst, das ist aber auch austauschbar. Das heißt, einzigartig ist das mal definitiv nicht. Man muss sich bewusst sein, wenn ich das nehmen kann, diese Vorlage, können das auch 10.000 andere Menschen machen und können dann im blödesten Fall das gleiche Logo haben wie ich. Wenn man sagt, okay, gut, ich mache das eh nur so nebenbei irgendwie, das muss jetzt nicht wachsen, muss jetzt nicht als Experte auftreten, dann reicht das absolut aus. Aber wenn man natürlich jetzt sagt, okay, man möchte wirklich was aufbauen, man möchte einen professionellen ersten Eindruck erwecken, man möchte ernst genommen werden, einen seriösen Eindruck auch wirklich erzeugen, dann früher oder später definitiv in ein hochqualitatives Logo oder in ein Brand Design oder Corporate Design, je nachdem, ob man sich eben als Marke oder als Firma sieht, dann eben investieren. Auch aus dem einfachen Grund, weil nur dann wirklich eine Marke oder eine Firma ideal präsentiert werden kann.
Also wieder der erste Eindruck, der optische Eindruck, professionelles Design wird verknüpft mit Professionalität als gesamtes Unternehmen.
Das ist ja extrem wichtig. Eben, man braucht ja nur eine Zehntelsekunde, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Ist die Person mir sympathisch, ist sie mir unsympathisch? Wirkt das professionell, wirkt das unprofessionell? Und den ersten Eindruck, den kann man vielleicht mit sehr viel Arbeit schon auch ändern, aber jemanden dann zu überzeugen, okay, man ist doch sehr gut, auch wenn man eigentlich ausschaut wie Hobby-Business, sage ich jetzt mal, dann ist es halt schwierig.
Ja, ich sage ja immer, wenn wir in der Schublade drinnen stecken, genau, wir kommen nur schwer raus. Und darum ist es von Anfang an wichtig, eben in den Köpfen der Kunden in die richtige Schublade zu kommen. Im Sinne der Positionierung, aber auch eben zum heutigen Thema vom Branding, von der Wiedererkennbarkeit. Genau. Jetzt ist es ja oft auch so, dass Gründer nicht genau wissen am Anfang, okay, welche Richtung gehen sie, wo soll das Ganze hinführen? Wer bin ich überhaupt? Wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Was ist jetzt mein zukünftiges Hauptangebot? Dass sie sich natürlich schwer tun, jetzt schon so viel Geld für einen professionellen Grafiker ausgeben oder überhaupt ein professionelles Design gestalten zu lassen, wo ich nicht mal weiß, wer bin ich selbst, was soll das Ganze nach außen tragen, was soll das Ganze nach außen vermitteln. Kann man mit einem Startdesign loslegen und dann sagen, okay, jetzt fühle ich mich sicher, jetzt weiß ich, was ich will, jetzt kenne ich meinen Weg und gehe dann zum professionellen Grafiker und sage, okay, genau das soll das Logo, die Marke ausdrücken.
Dazu zwei Sachen. Zum einen, ich persönlich finde es wichtiger, gerade am Anfang ist es komplett normal, dass man sich ein bisschen ausprobiert, dass man schaut, okay, passt die Zielgruppe, passt das Angebot, ist überhaupt Bedarf im Markt dafür, weil das muss man natürlich auch vorher wissen. Das kann sich halt alles mal ändern. Das ist ganz normal, ist, finde ich, auch wichtig, dass man das vorher mal abcheckt und wirklich gut marktrecherchiert und eben auch schaut, okay, verzettel ich mich da gerade in eine von mir aus gesehen super Idee, die aber leider ein Flop werden wird. Wichtig ist da aber schon auch zu wissen, man sollte, also ich empfehle persönlich den Leuten vorher mal Umsatz zu generieren, Kunden zu gewinnen, sich ein bisschen auszutesten, zu schauen, macht mir das überhaupt Spaß, möchte ich das langfristig durchziehen, ist das was, was ich mir auch in 2-3 Jahren noch vorstellen kann, dass ich das mache und erst dann wirklich in ein Design zu investieren das Problem, das ich mit diesen Zwischenlösungen sehe, ist dann oft, dass die Leute eine mentale Hürde haben und sich denken, okay, ja, aber sie haben ja schon was. Sie haben schon in irgendwas investiert. Es war vielleicht nicht teuer, aber es haben sie schon und das reicht ja. Und dann ist es irgendwie schwieriger, dass sie dann diesen Schritt wagen, okay, jetzt investiere ich in wirklich was Professionelles. Und sie checken oder sie verstehen oder ihnen ist oft nicht so bewusst, dass sie eigentlich mit diesem Do-it-yourself-Logo oder Billigsdorfer-Logo, um das jetzt mal wertfrei zu sagen, dass sie sich damit eigentlich mehr im Weg stehen, weil es eben nicht das Richtige kommuniziert, weil es eben keine Repräsentation ihrer selbst, ihrer Marke ist.
Also für den Start, würdest du sagen, damit man loslegen kann, simples Logo, simpler Schriftzug, Name, Farbe, fertig.
Wenn überhaupt.
Okay.
Also je nachdem, es hängt natürlich auch davon ab, was biete ich denn überhaupt an? Bin ich zum Beispiel eine virtuelle Assistentin, dann brauche ich gar kein Logo am Anfang. Dann kann ich ja eigentlich auch mein ganzes Leben lang als virtuelle Assistentin arbeiten und brauche das auch gar nicht und kann trotzdem erfolgreich sein, weil ich, keine Ahnung, keine physischen Produkte habe, die irgendwie gebrandet sind. Natürlich, es wirkt sehr viel professioneller, wenn ich einen einheitlichen Social-Media-Auftritt habe, wenn ich eine Webseite habe, wo ein Logo ist. All diese Dinge, die tragen natürlich dazu bei, dass ich professioneller wahrgenommen werde. Aber wenn ich jetzt eben eine rein digitale Dienstleistung mache, die eigentlich gar nicht so sichtbar ist, auch nicht, brauche ich es vielleicht nicht. Wenn ich jetzt aber ganz ein anderes Beispiel, wenn man sich eben jetzt vorstellen würde, man hat ein Geschäft und man macht handgefertigte Lederhandtaschen, super hochwertig, top Material, Top-Qualität. Man hat ein Geschäft, wo man das verkauft. Dann ist es halt extrem wichtig, dass das Gesamtpaket wieder passt. Dann ist es auch wichtig, dass man von Anfang an wirklich eben in ein richtiges Design investiert. Eben da würde ich auch gar keinen Fall eine Zwischenlösung nehmen, sondern vielleicht schauen, okay, ich verkaufe vielleicht mal ein paar Taschen zu einem vielleicht noch nicht ganz so hochwertigen Preis, aber dass ich einfach mal Umsatz generiert habe, damit ich mir das auch leisten kann. Weil früher oder später brauche ich ja sowieso Investitionen. Ich muss ja irgendwann auch einen Shop oder ein Geschäft eben mieten. Ich werde irgendwann mal ein Schild anbringen beim Eingang, damit ich auch die Leute aufmerksam machen kann auf mich. Und dann muss das wirklich, aber das Gesamtpaket muss einfach passen. Weil wenn ich dann zum Beispiel so denke, okay, ich stopfe die dann einfach die Tasche in eine weiße Papiertüte rein. Papiertüte, Sackerl, Entschuldigung.
Ja, wir sind in Österreich.
Also eine Papiertüte oder ein Sackerl rein.
Bleiben wir beim Sackerl.
Das einfach nur irgendwie, dann wirkt die Tasche auch viel weniger hochwertig, als wie wenn ich das jetzt in ein schönes Seidenpapier, das vielleicht mit einem Sticker, mit Logo drauf verschlossen wird, in einer ja eine schöne Verpackung, das auch ein Logo drauf hat und da ist vielleicht auch noch ein kleines schönes Zettelchen dabei mit irgendeiner Information über, keine Ahnung, die Qualität, den Hersteller, wie auch immer. Und auch natürlich ein Logo auf der Tasche drauf ist, dann wirkt es gleich sehr viel hochwertiger und die Menschen sind auch bereit, mehr zu zahlen dafür.
Da bin ich ganz bei dir. Es ist, wie du sagst, eben von der Positionierung, die man im Kopf hat, jetzt auch hinsichtlich der Preispositionierung, das muss das Ganze natürlich auch nach außen tragen.
Genau.
Am Anfang darf man sich ausprobieren, darf man entwickeln, aber nicht jetzt Fokus auf, ich brauche jetzt unbedingt noch ein Logo und erst dann kann ich starten, sondern ich habe Farben, ich habe Schriften, ziehe das einheitlich durch am Anfang, damit ich sozusagen eine Wiedererkennbarkeit erreichen kann, damit ich professionell, semi-professionell beziehungsweise im Sinne der Wiedererkennbarkeit nach außen gehen kann. Und erst dann, wenn es sicher ist oder wenn man sich sicher ist, dann ins Logo investieren. Aber Logo hat ganz am Anfang eigentlich, da hast du jetzt vor kurzem ja Reel gemacht, dass das Logo eigentlich relativ weit hinten kommt und davor noch viele andere Punkte sind, über die man sich Gedanken machen soll. Eben Positionierung, Strategie, Branding-Strategie. Wer bin ich? Was will ich anbieten? Wer ist meine Zielgruppe? Und alles das, auch wenn man natürlich gerne etwas im Vorhinein schon herzeigen möchte, das gehört einfach dazu, dass man zu einem gezielten Branding kommt.
Genau.
Leider gibt es ja jetzt nicht nur Top-Designer so wie dich, sondern ja auch schwarze oder sagen wir graue Schafe, die nicht so kreativ sind oder die eher auf ja, Standardlösungen zurückgreifen. Wie erkennt man wirklich guten Designer, der professionelles und vor allem ein passendes Branddesign schafft? Der Preis ist ja sicherlich nicht das einzige Kriterium.
Zum einen natürlich kann man nach der Ausbildung fragen. Wichtig ist halt auch hier zu verstehen, die Ausbildung allein sollte gar kein Kriterium, also sollte nicht das Hauptkriterium sein. Man kann nämlich auch in der Praxis extrem viel lernen. Also je nachdem, wo man angestellt ist, kann es sein, dass man da so viel dazu lernt, was die meisten Menschen in einer Top-Ausbildung gar nicht lernen. Kann aber natürlich auch sein, dass man in der Ausbildung vielleicht sehr viel gelernt hat, was man dann in der Praxis nicht so viel dazu lernt. Das ist eben ein Punkt. Natürlich, man sollte sich auch das Portfolio anschauen von bestehenden Projekten, schauen, ob der Stil etwas ist, mit dem man sich anfreunden kann. Auch hier ist natürlich klar, ein Designer, eine Designerin hat eine grobe Wortliebe, sage ich jetzt mal, für eine Richtung. Es ist sehr verspielt, es ist sehr bunt oder es ist sehr klar, sehr vielleicht eher in eine Richtung minimalistisch, so ein bisschen Scandinavian Design. Oder ist es wieder komplett blumig und feminin? Aber natürlich eine gute Designerin, ein guter Designer kann sehr viele Stile abdecken, um eben das Beste für den Kunden rauszukriegen, eben passend für diese Marke. Aber man muss sich eben anschauen, okay, ist das generell was, was mir sympathisch ist, was mir zusagt, oder ist das was, wo ich von vornherein sage, boah, mit dem Stil kann ich gar nicht arbeiten. Was auch ist, natürlich die Bewertungen durchlesen, schauen, was die Kunden, die Bestandskunden sagen, sind sie zufrieden mit der Zusammenarbeit. Wenn man das Glück hat, dass man jemanden persönlich kennt, dann natürlich auch die Person fragen, wie bist du zufrieden, wie funktioniert die Zusammenarbeit, ist das eine Person, die sehr viel berät, oder ist das eine Person, die einfach nur umsetzt? Finde persönlich eine absolute Red Flag, also was gar nicht geht, ist, wenn eine Person sagt, ja, für die Farbe nimmst du einfach deine Lieblingsfarbe. Also wenn das passiert, dann weiß man, das hat mit Brand Design gar nichts zu tun, die Person hat das nicht verstanden oder es ist ja nicht wichtig genug. Dann sollte man schauen, dass man entweder, je nachdem, was es genau ist, entweder eine andere Person sucht, mit der es besser passt, die auch wirklich was davon versteht. Oder wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ich sage jetzt mal nur quasi ein Flyer, unabhängig von allem anderen, das was gar nichts für eine Marke ist, dann kann das schon reichen. Aber eben, da sollte man sich schon sehr viel Gedanken machen. Etwas, was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, gute Designer, Designerinnen zeichnen sich dafür aus, dass sie einfach viele Fragen stellen, eben um wirklich die Marke zu verstehen, das Projekt zu verstehen, das Beste rausholen können aus dem Projekt, einfach auch für die Absicht dieses Elements, dieses, was auch immer kreiert wird. Wenn jemand gar keine Fragen stellt, ist das auch vielleicht ein bisschen ein Zeichen, okay, vielleicht ist nicht wichtig genug oder, keine Ahnung, kommen die Fragen vielleicht erst später, weil in den meisten Fällen, wenn etwas komplett neu kreiert wird, dann muss erst eine Art Briefing erstellt werden und da sind natürlich Fragen offen. Also in den seltensten Fällen ist ein Briefing von Anfang an so klar, dass man sagt, okay, das kann man jetzt einfach abarbeiten und man braucht keine weiteren Fragen stellen. Was ich persönlich auch sehr wichtig finde, ist, dass man jemanden beauftragt, gerade dafür das Brand Design, eine Person, die nicht nur umsetzt, und zwar gedankenlos umsetzt, was man sich wünscht, sondern auch wirklich berät. Das kann natürlich dann auch heißen, dass wenn man jetzt als Kunde einen Wunsch hat, dass die Designerin oder der Designer dann sagt, ja, ich verstehe, dass du das machen möchtest, aber es wird dir nicht dienen. Es wird deiner Marke nicht dorthin bringen, wo du hin möchtest. Es wird das Falsche aussagen. Also ich finde das wichtig, auch notfalls gegen den Kunden zu reden und zu sagen, ich verstehe, dass du das möchtest, aber das und das ist wichtig im Design, das und das bringt die besten Ergebnisse, so, also diese Sachen muss man beherzigen, dann wird das Design gut. Und deswegen, ich finde es wichtig eben, dass man jemanden hat, der eben auch berät und nicht einfach nur gedankenlos umsetzt. Und zum Preis natürlich, wenn etwas sehr billig ist, dann ist es wahrscheinlich auch nicht gut. Es kann natürlich sein, dass eine Person jetzt gerade aus der Ausbildung fertig ist und deswegen noch günstiger ist, aber dann fehlt halt auch die Erfahrung und das muss man sich halt auch bewusst sein.
Also um das zusammenzufassen, zuallererst sollte natürlich einmal der Stil vom Grafiker, was man ja im Portfolio sieht, einem nicht nur selbst gefallen, sondern auch zu einem selbst passen. Auf der anderen Seite sollte der Grafiker natürlich auch viele Fragen stellen, um die Marke, um die Persönlichkeit kennenzulernen, was steht wirklich dahinter, was soll kommuniziert werden. Welche Werte stehen dahinter? Und auch ganz wichtig, der Grafiker sollte nicht nur das umsetzen, was einem der Kunde sozusagen vorwirft, sondern auch sagen, okay, aus grafischer Sicht, aus kommunikationstechnischer Sicht macht dieses oder jenes mehr Sinn, von dem sollten wir uns verabschieden und mach lieber stattdessen das.
Genau, absolut. Und natürlich, es muss auch zwischenmenschlich einfach passen, also dass man sich sympathisch ist, dass man von der Arbeitsweise auch zusammenpasst. Also mir zum Beispiel ist offene Kommunikation auf Augenhöhe extrem wichtig und ich fordere es auch von meinen Kunden ein, dass sie mir klar sagen, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, aber dass es eben auf eine sehr respektvolle Art und Weise zugeht.
Unglaublich, die Zeit vergeht. Ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen. Trotzdem, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen oder sollten auf die Zeit schauen. Zwei Abschlussfragen noch. Wenn ich jetzt jemand auf der Straße oder per Messenger-Dienst fragen würde, was die Vorteile eines passenden Brandings sind und warum derjenige oder diejenige auf jeden Fall eines haben sollte, was würdest du antworten?
Erstens, Branding strahlt sofort Professionalität, Qualität und Seriosität aus. Man wird als Experte, als Expertin wahrgenommen und man sticht aus der Masse hervor, was gerade in einer Branche, wo sehr viel Wettbewerb einfach extrem wichtig ist. Natürlich, man schafft Vertrauen, man wird bekannter, man steigert die Kundenbindung, man vereinfacht den Vermarktungsprozess, kann eine Community aufbauen, steigert den Umsatz. Brauchst du noch mehr Vorteile?
Also eine Riesenmenge an Vorteilen.
Absolut, definitiv.
Wenn du jetzt zum Abschluss unseren Zuhörern noch einen einzigen Branding-Tipp mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das?
In dem Fall hätte ich zwei. Das eine ist aus Markenstrategiesicht. Da halt wirklich sich zuerst mal Gedanken machen, was ist die eigene Marke, was möchte man ausstrahlen, wie möchte man wahrgenommen werden, wofür steht man. Und das Design sehe ich natürlich, das Design wirklich konsequent durchziehen. Und zwar bewusst, nicht irgendwie wahllos irgendwelche Farben zusammenstoppeln und irgendwelche Schriften, sondern wirklich sich bewusst Gedanken drüber machen und das wirklich beinhart durchziehen über Jahre. Nur so kann wirklich Wiedererkennbarkeit eigentlich kreiert werden.
Wobei wir wieder bei deinem Schauen werden.
Genau.
Das war's für diese Folge. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bleib so, wie du bist und vergiss nicht, dein bestes Alleinstellungsmerkmal bist du selbst. Du hast noch eine Frage, die ich dir in dieser Podcast-Folge noch nicht beantwortet habe? Dann schreib mir einfach via Facebook, Instagram oder LinkedIn. Oder direkt eine E-Mail an thomas@schlaues-marketing.at. Ich freue mich auf deine Nachricht. Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Thomas.